Hallo Sophie, was hast du heute an?
Danke für die Frage. Ich habe heute ein schwarzes T-Shirt an und eine Jogginghose.
Ja.
Und ich sitze an meinem Esstisch und ich habe einen Strauß Blumen letzte Woche geschenkt bekommen und da habe ich das Wasser nicht so richtig ausgewechselt und ich habe den so ein bisschen vor sich hin modern lassen. Und jetzt riecht der so richtig aggressiv nach Pups. Und ich sitze jetzt in dieser Pupsfahne von dem Blumenstrauß und werde in dieser Pupsfahne den Podcast mit dir machen. Wo sitzt du? Wie geht's dir? Was hast du an?
Du, ich hab mir gerade so ein hellblaues Jeanshemd, was ein bisschen so vom Stoff her so ein bisschen härter ist. Das mag ich aber ganz gern, weil das dann irgendwie wie so eine Rüstung an mir sitzt. Und hab so eine ganz weite, legere Hose an, die aber aus Stoff ist. Nicht jetzt so Jogginghose, sondern so ein dünner Stoff, die aber sehr weit geschnitten ist. Die ist so beige, das Hemd ist hellblau. Ich sitze in meinem Büro und habe allerlei Dinge hier bei mir auf dem Schreibtisch rumliegen und freue mich jetzt auf die Aufnahme, die beginnt. Wollen wir loslegen?
Unbedingt. Lass uns anfangen mit der Podcast-Folge, die wir jetzt anfangen zu machen.
Finde ich gut.
Joko, was machen wir denn mit dir diese Woche?
Wieso, was habe ich getan?
Naja, ist ja jetzt Oktoberfest.
Aha. Und nur weil meine Augen klein sind, das heißt gar nichts.
Nee, aber da habe ich ein Foto von dir zugespielt bekommen.
Nein, hast du nicht.
Nee, aber ich wollte einfach mal gucken, wie es dir geht.
Ich war gerade ganz kurz in Sorge und dachte mir so, warte mal, von wem könnte... Hat Patrick Lindner dir das geschickt?
Christian Lindner. Und damit ist die Frage auch schon beantwortet, ob du schon auf dem Oktoberfest warst.
Ich war schon auf dem Oktoberfest. Ich bin eingezogen. Ich war auf dem gelben Wagen war ich und bin quasi wie...
Eingezogen?
Ja, das ist dann, also dann wenn man auf diesen Wagen drauf sein darf und man quasi mit... Ja, ich bin
ich da
eingezogen.
Ich hab dich so mit dem Karton da so, hallo, grüß euch,
hallo,
ich hab die Pflanze dabei.
Sorry. Könnte ich hier in der Ecke ein bisschen Putzplan? Platz haben? Da würde ich gerne die Couch hinstellen.
Du bist auf dem gelben Wagen da eingezogen?
Ich bin eingezogen. Ich war auf dem Wagen vom Weinzelt, vom Herrn Kufler. Und das, muss ich sagen, war eine der schönsten Erfahrungen oktoberfestmäßig, die ich jemals haben durfte, weil du wirklich dadurch diese... also ich wusste gar nicht, wie viele Leute da an der Straße stehen. Das ist wirklich so, als wenn sie dem König winken würden. Und die Leute haben immer ganz unglaublich geguckt, als sie mich dann auf dem Wagen gesehen haben. Das war sehr schön. Und ich grüße die Runde der VfB-Fans, falls es geile Pfeile sind, die im zweiten Stock im Fenster standen. Die hatten alle so VfB-Klamotten an und dann habe ich geschrien, nur der VfB! Und die sind komplett ausgerastet.
Ja, also genau, ich bin seit ein paar Tagen angespannt, muss ich sagen, im Hinblick auf diese Podcast-Aufzeichnung. Ich habe so eine innerliche Unruhe, die sich anfühlt wie der Beginn eines Burnouts. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe einfach panische Angst, mit dir über das Oktoberfest reden zu müssen. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir haken das ab. Also wir bringen das jetzt hinter uns. Also das Wagen, genau, schon. Mhm. Und hast du sonst noch was mit deinen komischen Kultfreunden in Lederhosen gemacht in München? Oder gibt's da irgendwelche spannenden Geschichten aus dem Käferzelt? Hat Claudia Effenberg mit jemandem rumgemacht? Ich möchte natürlich, warte, alles hören.
Nee, ich war gar nicht im Käferzelt. Ich war tatsächlich nur im Weinzelt und habe da einen sehr schönen Tag verbracht. Und ich war am Tag vorher, war ich noch im Geschäft hier in München und hab mir neue Janka gekauft, ne, wie man das so macht. Neues Janka, ein neues Glück. Und da meinte die Verkäuferin, also kann ich Ihnen vielleicht noch Schuhe anbieten? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, habe eigentlich Schuhe, vielen Dank. Dann meinte sie, ich kann Ihnen die hier empfehlen. Die hat der Florian Silbereisen vor einer halben Stunde gekauft. Und da wusste ich, Flori ist in der Stadt. Und wir sind kurz ineinander gelaufen. Und wir haben ja, als wir auf dem Traumschiff zusammen waren, hat er immer den schönen Satz gesagt, Bruderherz. Und er betont das Rrr, so schön, das Bruderherz. Und er kam auf mich zugelaufen, als wir uns da alle an den Wagen fertig gemacht haben. Und er schrie über die ganze Straße, Bruderherz! Und ich habe am Ton erkannt, dass er es ist, habe mich rumgedreht, dann stand er da, haben wir uns in die Arme genommen, haben uns gedrückt, haben uns so ein bisschen hin und her nach links und rechts geschunkelt und dann hat er gesagt, ich muss weiter. Und dann habe ich gesagt, so, ich auch. Und das war unsere Begegnung. Ganz liebe Grüße, Florian Silbereisen. Ich hätte dich gerne noch länger gesehen, aber ich konnte irgendwann nicht mehr gucken.
Du bist auf jeden Fall der ganz liebe Grüßezähler, ist wegen des Oktoberfests selbst für Joka Winterscheid-Verhältnisse schon ganz weit ausgeschlagen hier heute. Da werden die Leute durchgegrüßt.
Und ich habe mit Patrick Lindner zusammen am Tisch gesessen und da habe es genossen. Das war,
wer ist denn
war
das Patrick Lindner nochmal? Ich habe eben nur
Patrick Lindner, der Schlagersänger.
Ah, da habe ich leider die letzte Platte nicht gehört.
Ja, Ich auch nicht, aber ich fange jetzt an, sein Kompl- also so wie du Swiftie wirst, werde ich jetzt Lindy. Und ich werde mir jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall bei Spotify alle Alben anhören, von A bis Z. Und das ist ein wahnsinnig angenehmer, sehr, sehr unterhaltsamer Mensch, wo ich eine schöne Zeit bin. Und das mag ich aber am Oktoberfest. Wenn man dann hier lebt, ist das tatsächlich eine richtig schöne Begebenheit. Wenn man sich darauf einlässt, hat man wirklich eine sehr gute Zeit, macht sehr viele neue Bekannte, nur für diesen einen Abend, weil alle verschwestern und brüdern sich und es ist einfach, ja, es ist ein tolles Fest, ich kann es nicht anders sagen.
Ich kann mir immer, also ich war natürlich noch nie da, weil ich meine Vorurteile ja nicht mit der Realität abgleichen möchte, um Gefahr zu laufen, dass ich meine Vorurteile ablegen muss. Da, also ich halte mich da schön fern. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was schlimmer ist. Morgens oder nachts, weil nachts ist natürlich klar, da habe ich ja schon ganz, hat jeder von uns schon mal ganz viele Stern-TV-Reportagen gesehen um 23.15 Uhr, so im Mitte des Jahres, die Horrorwiesen und so weiter. Und dann liegen da
wie
irgendwelche,
sieht der Kotzhügel aus, genau.
Da liegen irgendwelche 18-Jährigen in ihrem eigenen Erbrochenen und sagen, best year ever. Aber ich habe auch das Gefühl, so ab Tag 2 im Oktoberfest, ich stelle mir das so vor, dass die Leute, die ganz früh hingehen und natürlich verkatert sind vom Tag davor, und dann stell mir so vor, dass ganz viele Männer in Lederhosen so im Kreis stehen und noch nicht so richtig in Trinklaune sind, aber natürlich schon da sind. Und dann haben die so die Hände in die Hüfte gestemmt und stoßen die ganze Zeit so Bier auf. Und atmen sich quasi die ganze Zeit so gegenseitig Bier ins Gesicht. Und dann trinken sie die erste Mast.
Genau so ist es.
Und dann
genau
ist die Laune
ist
richtig geil.
Viele von denen sind aber vorher noch aus so einem Fass gestiegen, wo sie sich drin gereinigt haben und haben sich dann wieder angezogen und haben dann die gleichen Sachen an wie am Tag zuvor. Mm. Und die meisten kommen auch, also das ich finde das einzige unangenehm ist, weil viele natürlich auch mit dem Pferd geritten kommen, dass da so viele Pferde überall angebunden sind und so Kutschen stehen von den Leuten, die von weiter weg kommen.
Vielleicht ist das der Grund, warum ich den zukünftigen Herrn Passmann noch nicht getroffen habe, weil ich beim Oktoberfest nicht bin. Vielleicht brauche ich so meine Lederhosen, der die ganze Zeit so Bier auf.
Du kannst dich jetzt noch so gerne, ich verstehe, dass du aus vielleicht auch professionellen Gründen sagst, ich halte mich da fern, weil ich habe viel mehr davon, wenn ich nicht da gewesen bin und es gut fand, weil ich dann weiterhin so reden kann wie bisher. Aber ich schwöre dir, Sophie, wirklich, ich würde mir den rechten Arm abhacken, wenn das nicht möglich wäre, dass du und ich da die beste Zeit unseres Lebens hätten. Und ich bin kein Typ, der irgendwelche Schlagerlieder singt oder irgendwelche Ballermann-Hits braucht. Und trotzdem spielen da Bands einen Coversong nach dem anderen. Und am Anfang denkt man noch so, oh Gott, jetzt gehen die alle auf die Tische und singen da mit. Und man denkt so, oh, ist das unangenehm, die sollen doch einfach bitte alle sitzen bleiben. Gib dir ein bisschen mehr Zeit und man steht selber zumindest auf der Bank, nicht auf dem Tisch, und fängt an, damit zu grölen und hat da irgendwie eine helle Freude. Es ist super absurd. Ich weiß auch nicht, wo das alles herkommt, was da aus einem rauskommt, aber es ist da und es macht einfach wirklich wahnsinnige Freude. Und wenn du in München lebst und man trifft sich dann immer so, ist es einfach sowas, weiß ich nicht, das ist wie eine riesen Kneipe im Dorf. Ich habe gestern einen sehr guten Vergleich auch von jemandem gesagt bekommen, weil die Person hat gefragt, wo ich herkomme und wo ich denn groß geworden bin. Und dann habe ich gesagt, so aus einem ganz kleinen Dorf bei Mönchengladbach. Und dann hat er gesagt, so, ach so, dann hat sich für dich ja eigentlich nichts geändert. In dem kleinen Dorf kannte dich ja eh jeder.
Ach so,
weil beruflich sich auch so entwickelt hat, weil er sehr verwundert war, wie viele Menschen einen dann immer, Hallo Joko, können wir ein Foto machen? Und er fand es toll, mit welcher Engelsgeduld ich immer gesagt habe, ja klar, machen wir ein Foto, komm her. Und jetzt, das müssen wir aber nochmal machen, da hast du aber scheiße geguckt, können wir denn noch eins machen, da habe ich scheiße geguckt und es war irgendwie immer, das ist ja verrückt, wo kommst du her, wo hast du das gelernt? Und dann haben wir uns so unterhalten und dann hat er aber aus dieser Situation, fand ich einen ganz guten Gag, dass er gesagt hat, ach, für dich macht das doch gar keinen Unterschied, du auf dem kleinen Dorf hätte dich ja eh eher gekannt.
Ich habe eine Frage und einen Hinweis. Der Hinweis ist, ich glaube, dass du da mich falsch einschätzt, ich sehe mich nicht atemlos durch die Nacht in einem Dirndl auf dem Tisch stehen, singen, würde aber natürlich deine Einladung zur Wiesn, wie die Einladung von so vielen Leuten zur Wiesn, auch schon annehmen, um dann im Jahr, in dem es dann darum geht, das zu machen, zu sagen, ah, leider, ich habe da so viel auf der Uhr, auf dem Tacho, sag ich dann, ich habe da so viel auf dem Tacho, ich glaube, ich schaff's dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr gerne. Ich habe sogar schon mal ein Dirndl geschenkt bekommen, weil die Person, die mir das geschenkt hat, dachte, sie könnte mich damit quasi reinpressern, dass ich dahin gehe. Das Dirndl liegt jetzt noch im Schrank und ist nicht angezogen. Oh, du zeigst mir gerade ein Foto von dir mit Klamotte.
Ja.
Lederhose ist das.
Ich wollte dir einfach nur sagen, wie adrett ich aussehe, wenn ich Lederhose trage. Und wie toll du wahrscheinlich neben mir aussiehst. Wir würden, guck mal, also ich sehe uns da. Du hast so, du, was auch immer du tragen möchtest, ich würde es dir frei stellen.
Dirndl natürlich.
Dirndl, ja. Man fühlt sich auch, also die Leute, die da ganz normal gekleidet sind, fühlen sich auch immer fehl am Platz, deswegen hätte ich sie auch geraten. Wir haben uns dann so an der Hand und wir hüpfen dann so auf dem einen Bein, auf dem anderen Bein, hüpfen wir über die Wiesen, dann holen wir uns noch eine Zuckerwatte, ich hole mir noch gebrannte Mandeln, dann gehen wir aufs Riesenrad. Dann winken wir all den Leuten von oben vom Riesenrad zu. Dann kommt das unten wieder an. Dann gehen wir rüber. Keine Ahnung, Schützenzelt, Käferzelt, Weinzelt, wohin du hier gehen möchtest. Ich bin für alles zu haben. Und dann machen wir uns da eine wunderschöne Zeit. Radio Charivari berichtet auch live von dort.
Und ich sehe dich, also nach zwei Mass sehe ich uns da in dem mobilen Studio stehen, weil wir auch nochmal eine Geschichte erzählen wollen. Und wir sind vom Fach Platz da, Radiomoderatorin von Radio Charivari. Jetzt kommen Joko und Passi und wir wollen auch mal was erzählen.
Ja, wir machen einfach eine Podcast-Folge. Sagen so, schmeißt die Werbung alle raus, wir haben eigene mitgebracht. Wir machen einfach jetzt hier unser Ding. Leute, ihr könnt euch da unten ein bisschen was zu trinken holen. Wir übernehmen hier. Ich habe eine Oktoberfest-Geschichte erzähle ich noch und dann können wir auch wirklich aufhören. Ich habe vor, wann war denn das? Entweder war es vor Covid oder das erste Mal nach Covid, ich kann es ja nicht mehr sagen, aber da habe ich von Freunden von uns den Sohn auf der Wiesen gesehen und ich sage mal so, ihm ging es nicht so gut. Mhm. Und dem ging es aber so schlecht, als ich mich ihm dann genähert habe und gesagt so, ob ich irgendwas für ihn tun könnte und gemerkt habe, dem geht es wirklich richtig schlecht, dass ich dachte, ey Mist, ich muss mit dem auf diese Sanitätsstation, ich muss den da hinbringen, weil ich wirklich kurz Sorge hatte, dass irgendwas ist. Dann habe ich mich ihm angenommen, habe ihn da auf dem Rücken geschnallt und bin mit ihm in diese Sanitätsstation rein und dann habe ich den da abgegeben und dachte mir halt, damit ist meine Pflicht getan, die kümmern sich jetzt um den. Und dann war es aber so, dass sie gesagt haben, ich müsste jetzt auf ihn warten, bis er dann ausgenüchtert ist und klar ist. Und dann habe ich gedacht so, okay, der Tag ist gelaufen. Dann saß ich da und nach einer halben Stunde hieß es so, Herr Winterscheid, ja, kommen Sie bitte, ihm geht's besser. Und ich so, oh, das ging aber schnell, das ist ja toll, was wir ihm gegeben haben. Das ist ja gar nicht so blöd, vielleicht mal nachzufragen, was das ist, weil das hilft ja sicherlich beim eigenen Wegkatern. Und dann bin ich dann mit denen in dieses Räumchen gegangen. Das ist ein großer Saal, wo so ganz viele Betten mit so Vorhängen abgetrennt sind.
Ganz viele besoffene Jugendliche liegen da.
Wo viele besoffene Erwachsene und andere, die dann irgendwie die Kontrolle verloren haben. Ich habe gestern auch zwischen zwei Polizeiautos lag eine Engländerin auf dem Boden in ihrem Erbrochenen und die Freundin stand da und meinte, come on, get up, I want a drink. Wo ich dann dachte so, oh Gott, so viel Klischee kannst du gar nicht in einem Bild erwarten. Aber dann zog auf jeden Fall auf dieser Sanitätsstation der Arzt, der dann da mich reinholte, den Vorhang zur Seite und meinte, hier, da ist er. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann meinte so, das ist er nicht, den habe ich nicht hierhin gebracht. Da wollten die mir ein wildfremdes Kind andrehen. Dann habe ich seinen Namen gerufen, dann lag er irgendwo hinten, dann merkt man, ja. Und dann sind wir dahin und dann gesagt, oh nee, das dauert noch was. Und drei Stunden später habe ich ihn ins Taxi verfrachtet und nach Hause gebracht.
Aber wie ärgerlich, dass man dann nicht den nüchternen Jugendlichen einfach mitnehmen konnte, ne? Weil dann hätte es noch ein bisschen feiern können.
Aber es war einfach so ein schöner Moment, wo ich dachte, heieiei, wie viele Menschen hier wahrscheinlich die falschen Kinder mit nach Hause genommen haben, weil sie selber nicht mehr wussten, ob es ihre waren.
Das machen wir dann nächstes Jahr vielleicht mal gucken.
Hä, wieso? Das läuft noch drei Wochen. Aber du hast keine Zeit jetzt, ne?
Ah, ich habe so viel auf dem Tacho.
Ja, ich merke schon.
Oh, ich habe da so viel, gerade bei mir ist auch echt wirklich pickepacke voll. Wurde, ja. Ich hab übrigens, apropos pickepacke voll,
wollte ich auch
ich habe eine Nachricht bekommen von einer Kollegin aus meinem Buchverlag mit einem Zeitungsartikel. Es gibt ja diese Zeitungsartikel, die so Clickbait sind, wo dann steht, also gibt es über dich bestimmt auch, was ist das Privatvermögen von Joko Winterscheid? Und dann klickt man da drauf und dann steht da einfach nur ein Wikipedia-Eintrag von Joko Winterscheid und da steht überhaupt nichts. Man weiß nichts über das Privatvermögen von Joko Winterscheid. Und bei Frauen ist es viel der Beziehungsstatus. Und bei mir gab es so einen Artikel, was weiß man über Sophie Passmanns Privatleben? Und dann hat mir meine Lektorin das geschickt und meinte, krass, dass es jetzt so einen Artikel über dich gibt. Und ich habe heute Morgen diese Nachricht gesehen und habe tatsächlich drauf geklickt, weil ich wissen wollte, ob ich was Neues über mein Privatleben erfahre. Ich habe so einen Moment gedacht, naja, vielleicht date ich ja irgendeinen Schauspieler, kann ja sein. Und ein Teil von mir hat auch gehofft, dass da so eine Falschmeldung ist von wegen, sie ist seit drei Jahren mit Albrecht Schuch liiert, weil das wäre doch ein schöner Conversation-Starter auf eine Art. Aber da stand, man weiß nichts darüber. Ich auch nicht übrigens. Also das war auf jeden Fall mein mentaler Status heute, dass ich ein bisschen was über mich selber aus der Presse erfahren wollte.
Ich liebe nur die Artikel, die sind auch viel besser und da bitte ich alle, die solche Artikel sehen, auch die, die dann quasi fragen, meinst du, das hat er wirklich gemacht, immer bitte sagen, sowas gibt es nicht, sowas macht man nicht, wenn da steht, mit diesem Trick hat Joko Winterscheid sein Vermögen aufgebaut oder mit diesem Trick hat Joko, also das gibt's wirklich und das Verrückte ist und ich weiß nicht, warum das nicht geht, da geht man ja gegen vor, weil man ja dann auch Angst hat, dass irgendwer da vielleicht drauf geht und dann irgendwelchen Scammern, die weiß ich nicht wo sitzen, Geld überweist, weil sie hoffen, dann bekommen sie den Trick per E-Mail geschickt, da kannst du nichts gegen machen. Das finde ich das allerabsurdeste. Da gibt es auch so Sachen wie Lena Meyer-Landrut, superreich, Doppelpunkt, hiermit hat sie ihr Vermögen gemacht. Günther Jauch, superreich, Doppelpunkt, hiermit hat er sein Vermögen gemacht. Es ist so random und ich frage mich, wie kann man, und das ist dann auch, und da kommt für mich dann auch immer so, das ist jetzt nicht so, dass das in auf irgendwelchen dubiosen Seiten angezeigt wird, sondern sämtliche großen deutschen Verlagshäuser haben diese Werbungen auf ihren Seiten und ich frage mich, wie geht das? Wie können die digital ihre Flächen vermarkten an solche Firmen? Und wenn man gegen diese Firmen vorgeht, hast du keine Chance, weil es nicht möglich ist herauszufinden, wer die Firmeninhaber sind. Das ist, da haben wir uns schon mal zusammengeschlossen in einer größeren Runde von Menschen, die da alle betroffen waren und haben gesagt, okay, dann legen wir jetzt zusammen.
Deutsche Promi Avengers.
Machen so eine, ja, aber das ist ja, das ist ein Scam. Da werden Leute, ja, wenn da steht schlimm. Irgendwie, Anne Will hat mit dieser App ein Vermögen verdient und dann schreiben dir Privatmenschen und sagen so, Candy sag mal, Crush. Du kennst die Anne Will ja vielleicht. Stimmt das wirklich? Kann man da irgendwie nur mit Sachen, die man liest, 500 Euro bekommen, wo die einfach armen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen? Und I don't get it. Und man kann nicht gegen diese Konstrukte, die da im Hintergrund irgendwo von irgendwem gebaut werden, um Leute abzuzocken, kann man nicht vorgehen. Möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz darauf hinweisen, geht nie auf diese Seiten und glaubt nicht, was da steht. Das ist totaler Quatsch. Ich bin knietief im Dispo.
Ich habe deswegen den Podcast mit dir angefangen, weil ich dachte, du kannst mir endlich deine geheimen Investment-Tricks.
das ist vielleicht das einzige Geheimnis, was ich teilen kann. Etwas mit Sophie Passmann machen, dann läuft's.
Ja, dann läuft's endlich richtig.
Sophie, aber jetzt müssen wir über dich reden. A, möchte ich dir, und das da freue ich mich, ich weiß nicht, ob du dich gefreut hast, ich habe schon gedacht, dass du mir da irgendwie einen Blumenstrauß schickst und sagst, guck mal, wie gut es bei mir läuft. Oder vielleicht hätte ich es umgekehrt machen sollen, fällt mir gerade ein, umgekehrt machen. Man das nicht Leute, die Erfolg haben, schicken was, sondern man schickt Leuten, die Erfolg haben, was und sagt, ich freue mich sehr für dich und ich freue mich wirklich sehr für dich. Platz 1.
Du hast wirklich auf den Blumenstrauß gewartet. Da kam jetzt gar nichts von der Sophie, schade.
Ja, komisch. Aber ich möchte dir gratulieren und vielleicht ist dir das auch sehr unangenehm, dass wir da Podcast drüber reden, dann kannst du mir jetzt einfach einen Mittelfinger in die Kamera halten und dann hören wir auf. Aber Platz 1 Spiegel-Bestsellerliste. Congratulations. Das ist, es ist wirklich unfassbar. Da habe ich mich so für dich gefreut. Ich habe es mir aber extra für den Podcast aufgehoben. Das ist deine erste ehrliche Reaktion jetzt. Wie feiert man sowas? Freut man sich darüber? Rechnet man damit? Hofft man darauf? Wie groß wäre die Enttäuschung gewesen, wenn nicht? Was fühlt man in so einem Moment, wo wirst du da angerufen? Sagt dir das dann jemand oder guckst du da selber rein und stellst es fest? Hat man dann anderen Zugang? Hast du Zahlen bekommen, wo du gesagt hast, okay, das könnte sein, dass das die Eins wird? Wie läuft das in deiner Branche? Ich habe mich auf jeden Fall riesig für dich gefreut.
Dankeschön. Ich habe mich auch gefreut. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn da ein Blumenstrauß von dir gekommen wäre.
Okay, fasten your seatbelts.
Okay, ist angekommen. Also, es ist folgendermaßen, dass ich glaube, die Bestsellerliste, also die wird am Donnerstag veröffentlicht und ab Freitag gilt die dann. Und die Bestsellerliste ist natürlich zum einen, das ist ein bisschen anders als bei Charts. Ich glaube, bei Charts, also bei Musikcharts ist es irgendwie vor allem wichtig, weil dann Künstler sagen können, ich bin auf die Eins eingestiegen. Und natürlich ist es cool, um so ein bisschen Überblick zu behalten, wer wie erfolgreich ist. Bei Bestsellerlisten in der Buchbranche ist es aber nochmal anders wichtig, weil die Bestsellerlisten sind immer ausgestellt in jedem Buchhandel. In eigentlich jedem Buchhandel sind die, es gibt 4 Bestsellerlisten, Sachbuch und Roman und dann jeweils Hardcover und Taschenbuch. Also 4 Listen insgesamt und in der Regel sind die Hardcover-Listen die 10 Plätze, die ersten 10 Plätze sind zu kaufen ausgestellt. Das heißt, sobald du auf der Bestsellerliste bist, kannst du nicht nur davon ausgehen, dass jeder Buchladen in Deutschland dein Buch hat. Du kannst auch davon ausgehen, dass du die beste Platzierung im ganzen Buchladen bekommst mit den anderen Titeln, die auf der Bestsellerliste sind. Das heißt, man schaut da nicht nur aus Eitelkeitsgründen drauf oder wie hat die Konkurrenz oder die lieben Mitbewerber, sondern es geht wirklich um, wenn du da einen guten Platz hast, hast du im Grunde die nächsten Wochen deine Verkäufe gesichert. Also es ist da schon irgendwie ein bisschen mehr Druck drauf als jetzt bei vielleicht anderen Branchen, weil ich höre keinen Song an, nur weil der auf Platz 1 der Charts ist.
Ja.
Und man kriegt dann, der Verlag erfährt das gerade bei so Platz Einsen relativ früh, ich glaube Montag oder Dienstag. Und
krass, ich habe so einfach schnell.
Ja, also ich habe mich auch gewundert, warum das. Ich weiß nicht, wie das beim letzten Buch war, aber ich habe jetzt am Montag einen Anruf bekommen und zwar, als ich im ICE saß, neben einem geilen Pfeil. Hat sie mir am Ende der Zugfahrt netterweise erst, weil sie wahrscheinlich geahnt hat durch mehrere Folgen Sunset Club, dass ich nicht die Smalltalk-Person bin, hat mir erst beim Aussteigen gesagt, dass sie den Podcast gerne hört. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass sie mich da vor 20 Minuten Smalltalk, weil wir direkt nebeneinander saßen, gerettet hat.
Liebe Grüße.
Und die saß quasi neben mir, als ich einen Anruf bekommen habe.
Verrückt.
Und das, also natürlich ist so von 0 auf 1 ist natürlich das Krasseste. Und also wenn man eine gewisse Reichweite hat, kann man schon damit rechnen. Also es wäre jetzt kokett zu sagen, dass ich damit nicht damit gerechnet habe, auf die Bestsellerliste zu kommen.
Ja.
Dafür ist der Buchhandel mittlerweile wirklich zu, seit Corona, zu schwieriger Markt. Deswegen der große Appell an alle Menschen da draußen, die vor allem jetzt auch sagen, passt man ganz okay, beim Buch von ihr will ich nicht kaufen, kauft andere Bücher. Kauft einfach andere Bücher. Es gibt viele tolle Bücher, die jeden Tag quasi rauskommen in diesem Land. Und wenn man dann einfach weiß, man hat eine gewisse Menge an Leuten, die einem folgen und die die Sachen auch gerne konsumieren, ahnt man, Bestsellerliste dürfte drin sein. Aber natürlich saß ich nicht zu Hause und dachte, natürlich, das wird auf die Eins einsteigen, weil ich bin die Allergeilste. Ich glaube, bei dem Thema oder bei dem Buch hat es mich besonders gerührt, weil sobald du auf der Bestsellerliste bist, bist du ein Buch oder du hast ein Buch geschrieben, das wird auch im Bahnhofsbuchhandel mal schnell von Leuten gekauft, die einfach nur was haben wollen, um mal irgendwo reinzulesen.
Aber das ist doch dann schon der Moment, wo man sagt, da will man eigentlich liegen?
Ja, ich glaube, jeder, der Bücher schreibt, würde gerne auf einer Bestsellerliste sein und jeder, der Bücher schreibt, möchte gerne so viele Bücher wie möglich verkaufen. Aber es gibt schon, gerade in Deutschland, in der Buchbranche würde ich sagen, einen Graben zwischen Menschen, die, ich sag mal, fürs Feuilleton schreiben, für LiteraturkritikerInnen und Leuten wie mich, die einfach schreiben für Leute, die ein Buch kaufen. Also ich merke, ich weiß schon, dass wenn ich jetzt auf die Buchmesse gehe in ein paar Wochen, da werde ich natürlich von berichten, Joko, da bist du in der ersten Reihe dabei.
Front Row Seat to History. Das ist das Oktoberfest für Autorinnen, ne?
Für Schlaue.
Ja, nur, dass ich das richtig einordne. Ja, okay, gut.
Vielleicht kriege ich auf die Gästeliste rein. Müssen wir mal gucken.
Ja, mal gucken.
Weiß ich nicht, wobei jetzt muss ich sagen.
Nee, sorry, den können wir nicht einladen. Das passt nicht.
Ja. Und da weiß ich schon, es gibt da echt eine Menge an Leuten, die jetzt per se kein Problem mit mir haben, aber ein totales Problem damit haben, wie ich Bücher schreibe.
Aber weil du, Entschuldigung, wenn ich mich hier räusper und die Frage stelle, aber weil du so anders schreibst oder weil Leute sagen, dass das ist nicht anspruchsvoll? Also was ist da der Ehrenkodex, warum Leute dir sagen, dass das so wie du schreibst, schreibt man nicht?
Ich glaube, es hat am allerwenigsten mit dem Stil zu tun und am allermeisten mit meinen Covern und mit den Interviews, die ich gebe und mit den Themen der Bücher, weil ich das schon gerne so mache. Also ich komme ja quasi aus der Unterhaltungsbranche, die dir auch nicht ganz unbekannt ist, lieber Joko Winterscheid.
Ja, klar.
Und ich verstehe nicht, warum man in Deutschland Bücher manchmal absichtlich ununterhaltsam macht. Und das hat gar nicht mit dem Inhalt zu tun, sondern mit den Titeln, mit den Covern, mit der Art der Verkaufe, wie man in Social Media darüber spricht. Und ich möchte meine Bücher einfach zu unterhaltsamen, coolen Produkten machen. Und um die Frage zu beantworten, alle wollen Bücher verkaufen, aber eigentlich will niemand dabei gesehen werden, wie er Bücher verkauft. Und
Ich verstehe, was du meinst.
Es war also eine interessante und aufreibende Woche und in ein paar Wochen geht die Lesereise los, dann ist Buchmesse. Aber das werde ich natürlich alles erzählen, wenn es passiert. Das habe ich erstmal habe ich noch den Fernsehpreis vor der Brust, lieber Joko, weil ich nämlich Laudatorin sein darf für die Kategorie, in der Jakob Lund als Autor für Wer stiehlt mir die Show nominiert ist.
Oh, da habe ich ihm. Dass du die Laudatorin bist, das wusste ich nicht. Ich glaube, das hält man immer geheim bis kurz vor Schluss. Psst, Jakob, vergiss das, wenn du das gehört hast. Das ist nicht passiert. Das hast du geträumt. Wenn du jetzt wach wirst, in 3, 2, 1. Ist alles ganz normal und hast du noch Dinge gemacht. dass du da laudatierst, wusste ich nicht, aber da bist du natürlich als Autorin, die für viele große deutsche Shows geschrieben hat, jemand, der nah dran ist und weiß, was das für eine Leistung ist, die er da erbracht hat. Und B, habe ich mich sehr, sehr für Jakob gefreut, weil er da natürlich auch einen sehr großen Anteil hat an dem Erfolg dieser Sendung, weil das Buch, glaube ich, die Basis von allem ist, was dann daraus gemacht werden kann, wenn vorher alle die Spiele bestimmt haben und man weiß, da steht der Winterscheid, der Hampelmann, dann kommt Jakob Lund und macht seinen Feenstaub darüber und dann ist das genau das, was es so besonders macht, ein sehr gutes Buch, eine sehr gute Grundlage. Ich habe gehört, weil es gibt ja, das kann man vielleicht mal erzählen, es gibt einen Fernsehpreis, der wird im Fernsehen übertragen und dann gibt es absurderweise noch einen Fernsehpreis, der wird nicht im Fernsehen übertragen.
Das ist so eine Scheiße, ey.
Der wird manchmal live gestreamt oder auch nicht. Das ist so ein bisschen, da werden all die geehrt, die eigentlich wirklich am Ende des Tages den großen Teil der Erfolge ausmachen, nämlich die dafür sorgen, dass Shows so werden können, wie sie sind. Und da sind nicht die Leute, die dann im Rampenlicht stehen, sondern die eh schon immer hinter den Kulissen nicht zu sehen sind, die dann irgendwie nicht gewürdigt werden. Und da hat mir eine weitere Person, die dort ebenfalls nominiert ist, mit der ich die Tage zusammengesessen habe, hat mir gesagt, du meinst die Nacht der Hässlichen? Sicherlich ist es kein offizieller Titel, aber ich weiß nicht, ob er inoffiziell so bekannt ist. Aber ich habe sehr gelacht und habe gesagt, so wie der kleine Fernsehpreis, wie er ihn genannt hat, meinte er dann so, er heißt die Nacht der Hässlichen. Das fand ich aber irgendwie sehr witzig. Wenn sie das wirklich so nennen würden, fände ich das sehr souverän.
Also früher, bis auch gar nicht so lange, bis vor ein paar Jahren war das so, dass beim Fernsehpreis einfach 4 Stunden lang alle Gewerke durch ausgezeichnet wurden. Und klar, wenn man dann eben mal den besten Schnitt oder bestes Kostümbild auszeichnet, dann kommt da eben ein Editor oder eine Kostümbildnerin auf die Bühne, die jetzt nicht, das ist jetzt nicht Desiree Nosbusch, nur so. Aber gerade in dieser Fernsehbranche tragen ja alle immer unbedingt ganz doll vor sich her, dass sie wissen, wie wichtig das ganze Team ist und ohne euch hätten wir das alles nie geschafft, bla bla bla. Als dann angekündigt wurde, dass der Fernsehpreis die eigentliche Show verschlankt wird und im Grunde, also haben sie so nie ausgesprochen, aber im Grunde alle, die nicht prominent sind, die dürfen eine Nacht vorher bei der sogenannten Nacht der Kreativen ausgezeichnet werden, weil man keine Sendeminute Fernsehpreis länger als nötig mit Nicht-Prominenten verbringen möchte auf der Bühne. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich gerade viel zu weit aus dem Fenster lehne als Laudatorin von der Nacht der Kreativen. Ich finde das alles ein bisschen schwierig, zumal man jetzt, also Fernsehpreis natürlich tolle Veranstaltung, wie jede Preisverleihung in ganz Deutschland eine tolle Veranstaltung ist. Aber auch da, wenn man jetzt sagt, man will die Veranstaltung straffen, hätte man durchaus an anderen Stellschrauben anfangen können zu drehen, als jetzt bei der Menge an Kategorien, die da durchgerockert wird. Die eine oder andere Comedy und auch Tanzeinlage ist so, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt noch nicht ganz West-Hollywood. Da könnte man im Zweifel auch vielleicht einfach sagen, da gehen wir mit der harten Schere ran und schneiden die 15 Minuten raus. Dann hätte man noch mal Zeit gehabt für bestes Kostümbild. Ist jedenfalls jetzt nicht so. Es ist die Nacht davor, die Nacht der Kreativen. Und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, weil ich eigentlich die Hoffnung habe, dass so Guerilla-mäßig einfach die Nacht der Kreativen die Nacht wird, wo alle hingehen, um zu zeigen, das ist die coolere Veranstaltung. Also mein Ideal wäre, dass keiner beim Fernsehpreis Laudatio macht und keiner irgendwie irgendeine Art von Show-Einlage macht beim Fernsehpreis, sondern schön beim Livestream, dass da so richtig große Namen, also dass da Thomas Gottschalk tanzt nackt und Joko Winterscheid macht zusammen mit Tim Melzer Mousse Schokolade und sowas live auf der Bühne. Und
ich liebe die für solche Sätze. Joko Winterscheid macht mit Tim Melzer Mousse und Schokolade. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde das Ding gerne komplett drehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass all die, die ja eh immer schon, sag ich mal, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen, also die, die vorne anstehen und dann an dem vermeintlich größeren Fernsehpreis prämiert werden, dass die dann da irgendwie so eine Riesensendung bekommen, wo dann irgendwie nochmal ihr Oeuvre gelebt wird. Ich glaube, jeder, oder also da kann ich zumindest für mich sprechen, also ich würde lieber im kleinen Kreis ausgezeichnet werden in diesem Livestream und sagen, lass mich in Ruhe, das nehme ich mit, Dankeschön, tschüss, wenn es eine Auszeichnung geben sollte.
Danke für das Geld.
Vielen Dank für das ganze Geld. Das hat man falsch verstanden. Ich habe letztes Jahr, das muss man kurz erklären, mich bei Rainer Beaujean auf der Bühne bedankt. Der Rainer Beaujean war damals Vorstandsvorsitzender von ProSieben und habe in meiner Dankesrede für Wer steht mir die Show vielen Dank für das ganze Geld gesagt. Und mir wurde danach ausgelegt, dass ich da meine Bezüge mit gemeint habe.
Nee, das wurde nicht aus. Jeder hat das so, jeder normal denkende Mensch versteht das.
Nein, aber was ich damit sagen wollte ist, vielen Dank für die finanzielle Ausstattung einer solchen Show, weil das natürlich auch in Zeiten wie diesen, das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so klar gemacht in dem Moment, weil es mir so den Kopf schoss und ich denke, man muss sich auch bei Rainer Beaujean bedanken. Danke, dass du das Geld zur Verfügung stellst für Produktionen wie diese, dass wir dann am Ende überhaupt so weit kommen können, hat ja damit zu tun, dass im ersten Schritt da ein Sender ist, der sagt, okay, das Budget machen wir locker und das ist es uns wert und dann gucken wir mal, was daraus wird. Das ist ja auch immer ein großes unternehmerisches Risiko, weil man nicht weiß, ob das Geld, was man da investiert, überhaupt funktioniert. In unserem Fall hat es dann Gott sei Dank funktioniert und deswegen wollte ich mich ernsthaft bei Rainer Beaujean für die Budgetfreigabe von Wer steht mir die Show bedanken. Ich habe mich hingesetzt und Klaas meinte, das hast du nicht ernsthaft gesagt. Und ich so, was denn? Vielen Dank für das ganze Geld. Und ich so, naja, für die Produktion. Er so, ach so. Ich dachte, du meinst das für dich. Und ich so, sag mal, spinnst du? Warum sollte ich mich denn auf die Bühne stellen und sagen, ey, danke für die ganze Kohle. Da bin ich da super. Ist dir
vor Empörung die Rolex auf den Boden gefallen. Du hast, ach, lohnt sich nicht aufzuheben.
Ja, sorry.
Ich hole mir eine neue gleich.
Ich habe den Arm nicht hochgekriegt, weil ich so viel Cartier-Armbänder tragen musste an dem Abend. Aber ich fände es, glaube ich, schöner. Und das meine ich ganz ehrlich. ehrlich, wenn diese vermeintlich unbekannteren Menschen, was ja totaler Quatsch ist, weil
die sind ja wirklich unbekannter.
Jeder, der Rang und Namen hat in dieser Branche und ausgezeichnet wird, steht da oben und bedankt sich bei diesem Team, was am Tag vorher ausgezeichnet wird. Aber da muss man doch eigentlich sagen, Bühne frei für all die, bei denen man sich immer bedankt und sagt, euch habe ich alles zu verdanken, und die bekommen die große Show, und all die, die eh die große Show das ganze Jahr über bekommen, die bekommen die vermeintlich kleinere Show. Und das ist, für mich wäre das ein inneres Blumenpflücken, wie Olli Schulz immer sagt, dahin zu gehen und zu wissen, ey, da kommt morgen der große Fernsehpreis im Fernsehen und da werden all die ausgezeichnet, bei denen ich mich bedanken kann. Ich würde es auch einem Jakob Lund und allen anderen, ob Schnitt, Kamera, Ausstattung oder was da alles an Rubriken existiert, wenn die einfach da oben stehen, weil das ist ja auch für die nochmal.
Schnitt. Ich habe gerade ganz gedacht, du sagst, ob Schmidt, Kamera, Lichtton. Ich dachte, Schmidt ist doch keine eigene Kategorie.
Ja, für all die Schmidt heißen, für Thomas Schmidt.
Thomas Schmidt, Tommy
und für
Schmidt.
Thomas Schmidt, Thomas die beiden Schmidt. Und ich weiß nicht, ob Harald Schmidt, ob sie da auftauchen würden, wenn er mit nominiert wäre, aber andere Geschichte. Aber das fände ich irgendwie ganz, ganz souverän und schön. Aber so
bold
ist da niemand in der Branche.
Der Zwischenschritt, also das wäre vielleicht für nächstes Jahr dann der schöne Zustand, weil dieses Jahr werden sie sich nicht mehr, glaube ich, oben modeln,
nee,
wie
wir
uns wünschen.
Und aber auch deswegen, nicht, weil wir beide darüber gesprochen haben. Allein deswegen werden sie schon nicht machen.
Aber deswegen mein Appell an die lieben Kolleginnen und Kollegen, lasst uns einfach alle zu dieser Nacht der Kreativen gehen und dann irgendwann werden die merken, vielleicht sollten wir da mal eine Kamera mehr aufstellen, wenn die ganzen coolen Kids rumstehen. Und ich sehe das genau wie du, ich finde es ehrlich immer ein bisschen schade, das wäre eine Sache, die man mit Solidarität lösen könnte. Und bei dem Stichwort Solidarität ist mir aufgefallen, dass wir tatsächlich noch nie, nicht mal kurz, über die Autorenstreiks in den Staaten gesprochen haben, die ja seit mittlerweile Monaten ablaufen. Wo einfach komplett alle Studios, also es wird gerade nichts gedreht, es wird nichts produziert, es wird nichts geschrieben, weil alle AutorInnen, alle Fernsehautoren, also quasi die Jakob Lunds aus Amerika, ja, die sind alle in der Gewerkschaft, weil die es müssen. Du darfst nicht fürs Fernsehen schreiben, ohne in der Gewerkschaft zu sein. Es gibt 20.000 DrehbuchautorInnen in den Staaten und die haben angefangen zu streiken. Weil sie, seit es Streaming-Anbieter gibt, unter einer neuen Regelung leiden, die Streaming-Anbieter im Grunde selbst erfunden haben. Nämlich, es wird nicht mehr nach Menge der Streams oder Menge der Ausstrahlungen an DrehbuchautorInnen ausgezahlt. Früher war das so, wenn du einen Fernsehfilm geschrieben hast, wo jedes Mal, wenn der wieder ausgestrahlt wurde oder irgendwo gezeigt wurde, hast du Geld bekommen. Und bei Streaming-Anbietern ist es so, dass du einfach einmal eine Pauschale bekommst und dann nie wieder irgendwas. Und deswegen streiken die, weil die einfach eine Beteiligung haben wollen, egal, also teilweise haben Leute die erfolgreichsten Serien auf Netflix geschrieben und können davon nicht leben. Und das Lustige ist, dass es in Deutschland genauso ein Problem ist, weil wir leider zeichnen wir vor dem Urteil auf, aber Annika Decker, die kein Ohrhasen geschrieben hat, die klagt gerade genau deswegen, weil die nicht genug beteiligt wurde, in ihren Augen, gegen die Produktionsfirma von Til Schweiger. Also es ist quasi
vollkommen zu Recht, wie ich finde.
Ich finde es auch vollkommen zu Recht, weil ich finde wirklich, deswegen ist es, glaube ich, auch so schade, dass bei so einer Nacht der Kreativen, dass die so ausgelagert werden, die ganzen Leute, gerade bei so AutorInnen, blutet mir das Herz, weil das ist eben keine doofe Floskel. Man merkt schlecht im Fernsehen an, dass es schlecht ist. Im ersten Moment erstmal, weil da nicht genug Leute, die gut schreiben können, dran rumgeschrieben haben. Und andersrum merkt man sehr guten Shows an, dass die immer, immer gute AutorInnen hatten und haben. Und dass in den Staaten so geregelt wird, dass im Grunde die ganze Branche lahmgelegt wird und in Deutschland so eine quasi eine mutige Frau alleine so einen Rechtsstreit über Jahre hinzieht und die genauso wichtige Debatte in Deutschland alleine führt quasi, ist schade, aber umso schöner, glaube ich, dass sie es macht und gemacht hat. Deswegen wollte ich gerade sagen, ich schaue jetzt nochmal Keinohrhasen, aber das Problem ist, Annika Decker verdient ja nichts daran.
Hat er nichts
deswegen,
von.
Ich lese mir einfach nochmal den Plot von Keinohrhasen durch bei Wikipedia und kaufe mir ihr Buch. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren. So mache ich es nämlich. Aha!
So, oder wenn die Rechtsprechung so ist, dass sie auch zukünftig, weil so müsste es dann ja sein, quasi so anteilig auch vergütet wird, wie es ihr zusteht, könnte man ja sagen, dann bitte, wann immer es die Gelegenheit gibt, sich diesen Film irgendwo reinzuziehen, machen. Aber ich bin voll bei dir, ich finde es tatsächlich auch, also das finde ich aber auch das Bizarre an dieser ganzen Medienwelt, weil eigentlich sind all die, die vorne anstehen und die nur quasi so the pinnacle sind. Also da kommt nur noch die absolute Speerspitze. Also die, die vorne sind, das sind die, die das ganze Geld verdienen. Und die, die dahinter sind, das sind die, wo man halt fairerweise sagen muss, die werden weder gehört noch gesehen, sind aber essentiell für all die, die da vorne anstehen. Und da verstehe ich auch nicht, wie man in so einer Situation als ein Riesenkonglomerat von Produzenten, was in dem Fall jetzt, bleiben wir bei Annika Decker, ja der Fall ist, sagt, nee, wir machen uns hier die Taschen voll. Und der Person, der wir alles zu verdanken haben, also alles, was die Genialität eines solchen Buches und dann Mega-Erfolg erst möglich macht, die bedenken wir nicht in dem Ausmaß, wie wir sie bedenken sollten, weil da machen wir uns lieber selber die Taschen voll, dafür, dass wir sie gefragt haben, ob sie schreibt. Das verstehe ich einfach nicht. Das geht nicht in meinen Kopf und das finde ich auch total falsch, per se falsch. Und ich habe jetzt die Tage, war ich in einer Maske und habe, da kann ich noch nicht drüber reden, weil da würde ich etwas verraten, was Klaas nicht wissen darf. Aber das war ganz interessant. Die hat auch für ganz viele internationale Produktionen gearbeitet, die Maske, die ich da hatte. Und sie meinte, dass sie dieses Jahr sehr wenig zu tun hat, weil diese Streiks in Amerika sind. Weil sie halt eine von den Masken ist, die so ganz viele Special Effects Geschichten machen, und meinte dann von wegen so, ja, ey, normalerweise bin ich halt durch Europa getingelt und habe die ganzen großen Hollywood Produktionen betreut, aber die gibt es gerade nicht, und da wird auch vor allen Dingen eine Situation entstehen, dadurch, dass da gerade so ein Gap ist, dass nichts produziert wird, dass eine Zeit kommen wird, wo all die Filme, die halt jetzt eigentlich gedreht werden würden und die dann in 2 Jahren das Licht der Welt erblicken, in 2 Jahren einfach ein sehr schweres Jahr werden wird, und man damit auch mal so ein Tempel statuiert und zeigt, wo die Reise hingeht, aus dem einfachen Grund, weil faktisch nichts produziert wird gerade, und das wird zur Folge haben, dass die ganzen Streamer, dass die ganzen auch Kinos und Co. in 2 Jahren nochmal ganz anders dastehen werden, weil keine Filme da sind. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber findest du es für dich doof, weil du ja auch, also sie hat gesagt, sie hat einen Film dieses Jahr bisher gemacht, wo sie normalerweise schon 4 gemacht hätte, ist ja für so jemand auch essentiell, was da zu verdienen ist. Und hat sie gesagt so, nee, ich mache dann einfach andere Jobs, weil ich es richtig finde, dass die hingehen und ihr Recht einfordern, weil das ist bei ihr ja auf einer anderen Ebene, also sie sprechen ja auf einer anderen Ebene auch für sie, und das fand ich total schön, was für eine Solidarität so untereinander ist, bei denen, die halt dann sagen, hey, die stehen da eigentlich für was ein, was denen zustehen sollte. Und das ist ja auch das Gleiche, wenn du Produktionen machst für große Streaming-Anbieter, da ist alles geregelt. Das ist nicht so, wie doof gesagt, wenn du da gut wirtschaftest und eine gute Arbeit ablieferst, für dich auf deiner Seite, dann ist es ja so, dass man immer eigentlich ein Budget X bekommt, und wenn du Y ausgibst, ist das Delta zwischen den beiden das, was du als Gewinn verorten kannst. Bei den Streamern ist es ja so, dass das festgeschrieben ist, wie viel Gewinn du machen darfst, und manchmal ist es dann auch so, dass man sagen muss, okay, dann machen wir da halt gar keinen Gewinn, weil das Produkt muss halt besser werden, und dann kriegen die ein super Produkt und stehen da und haben aber eigentlich viel zu wenig für das gezahlt, was sie da bekommen haben. Und deswegen finde ich das nur gut, dass man da auf die Straße geht. Eigentlich hast du vollkommen recht, man müsste viel mehr auch in Deutschland mal irgendwie sich zusammentun und dafür sorgen, dass Dinge sich verändern, weil ich weiß noch, damals war das bei den Kameraverleihern so oder bei den Kameraleuten so, dass die Sender angefangen haben zu sagen, wir würden gerne weniger zahlen, und natürlich dann ganz viele Kameramänner, die gesagt haben, ey, nee, sorry, mein Dienst ist so und so viel wert, und andere Leute dann aber kamen und gesagt haben, Kameramann, ja, das würde ich ja mal gerne ausprobieren, das mache ich jetzt mal mit, und haben dann quasi diese Preise akzeptiert, die da reingegeben wurden, und haben damit eigentlich einen kompletten Markt zerstört für all die wahnsinnig gut vorher verdient haben für ihre sehr gute Arbeit. Und irgendwie finde ich es immer so komisch, dass man, gerade wenn man Qualität erwartet, nicht bereit ist, auch Qualität zu bezahlen.
Gerade, und also alles, was du sagst, und gerade dann eben, wenn wir hier von wirklich sehr wohlhabenden Menschen sprechen, die schon genug Erfolg hatten, um das auszugeben, weil ein Kameramann, wenn der anständig bezahlt wird, ist es nicht die Produktion, die am Ende deswegen stillsteht, sondern der Produzent, der im Zweifel ein bisschen weniger Geld damit verdient.
Genau.
Ich wollte zum Abschluss sagen, wir von der anderen Seite, so heißt der Roman von Annika Decker, den habe ich gelesen, als er rauskam, ist vor 3 Jahren rausgekommen, ein ganz, ganz toller Roman, der so halb autobiografisch ist, und handelt von einer Frau, die aus dem Koma aufwacht und überhaupt nicht weiß, was passiert ist mit ihrem Leben, und dann auf einmal so eine Beziehung in ihrem Leben rumstehen hat, von der sie auch nicht genau recht weiß, was mit der anfangen soll. Ganz, ganz toller Roman, kann man ja mal kaufen, wenn man, einfach wäre doch mal witzig, wenn das auf der Bestsellerliste landet.
Go for so it.
Als Streikunterstützung. Ja. Streikbrecher, Streikbrecher.
Es gibt noch ein Thema, über das wir reden müssen. Ich habe eine Zuschauerfrage bekommen, und das ist natürlich, ich sag mal, ich bin viel in Foren unterwegs und gucke, was so geschrieben wird über unseren, über unseren Podcast. Und Die Situation ist häufig so, dass ich mir denke, ach ja, gute Frage, und dann beantworte ich das schnell selber, aber an dem Punkt kann ich jetzt nicht wirklich helfen, weil ich nicht weiß, wie ich das einordnen soll. Eine Zuschauerfrage an Sophie. Mich würde brennend interessieren, wie es bei dem Guy Michelin-Dinner am 11. September war, für das sie extra nach Köln gefahren ist, um dann mit ganz vielen Influencern ein Dinner zu erleben, bei dem es zwischen den Gängen Vorträge über Reifen gab. Fragt hier ein Thomas Schmidt aus B. B steht, glaube ich, für Baywatch Berlin. Und er hat mir noch so Bilder mitgeschickt. Hier ist ein Bild, da zeigst du einen Mittelfinger und jemand, der ebenfalls aus dem Studio Bummens Umfeld ist, trägt ein wildes Jackett und zeigt den Daumen hoch. Also ihr wart da schon, glaube ich, getrennter Meinung. Es steht ein Glas Rotwein vorne an. Und dann gibt es noch ein weiteres Bild, wo ein Herr in einem hellblauen Anzug mit sehr hellen, cognacfarbenen Schuhen steht und zwischen zwei Reifen und zeigt so von links nach rechts. Und dann gibt es noch ein Bild von dir, wo das Michelin-Männchen und du in einem Bild sind. Und du hast eine Kippe in der Hand und grinst frech. Und das Michelin-Männchen ist einfach nur weiß und aufgeblasen. Was war das? Was ist da passiert? Wie hat sich das zugetragen? Hast du dich da wohlgefühlt? Und warum hast du mich nicht mitgenommen?
So, jetzt muss ich erstmal sagen, also dass Schmitti an der Charakterfront eigentlich nachzuholen hat.
Ah, glaubst du, das ist Schmitti?
Eventuell ist es der echte Schmitti, weil der echte Schmitti hat mich schon an dem Abend, als ich bei diesem Event war, es war ganz kurz vor Stalking. Also mein Handy stand nicht still, weil Schmitti in seiner Bude zu Hause saß und sich so über sich selber gefreut hat, dass er den ganzen Abend sich über mich lustig gemacht hat, die da bei diesem Dinner ist. Ich fange vorne an, aber ja, ich glaube, bevor ich vorne anfangen kann, muss ich sagen, die aufmerksamen ZuhörerInnen werden vielleicht wissen, dass letzte Woche Michelin Werbung bei uns hatte in dem Podcast.
Ich lehne mich einfach kurz zurück und hör zu, ja?
Ja, genau. Und als sie uns gesagt haben, wir würden Werbung bei euch machen, haben die auch gesagt, lustig, wir haben auch so ein Dinner. Wollt ihr da nicht hin? Und jetzt müssen wir einmal nochmal weiter ausholen. Michelin, die Reifenhersteller, haben ja vor Jahrzehnten angefangen, den Guide Michelin zu machen, womit sie Sterne vergeben. Das heißt, wenn man Michelin Essenseinladung hört, dann denkt das verfressene Foodie-Arschloch wie ich, aha, da gibt's bestimmt was zu essen von lecker Köchen mit lecker Sternen. Also habe ich ja gesagt, weil es war tatsächlich ein Zwei-Sterne-Koch in Köln, herrliches Ambiente, ganz, ganz toll. Muss ich gestehen, ich habe jetzt gar nicht so viele Infos vorher abgefragt. Mir reichte, dass Michelin zum Essen einlädt, weil ich dachte, ja Mai, die werden halt zwischendurch ein bisschen was erzählen zu irgendwelchen Reifen und irgendwelchen, man kann ja so Business-Talk auch einfach überhören, wenn es genug kostenlosen Wein gibt. So, ich bin da also hin, beziehungsweise am Abend vorher. Konstantin, Bummens Konstantin, hat mich netterweise begleitet. Am Abend vorher habe ich gedacht, ich habe tatsächlich seit meiner Zusage gar nicht mehr nachgeguckt, was das für ein Event ist. So inklusive, wer kommt denn da noch? Wie viele Leute sind da? Was ist der Dresscode?
Und dann gab es einen Dresscode? Entschuldigung.
Sagen wir so, nee, es gab jetzt keinen ausgesprochenen Dresscode, aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ganz liebe Grüße an Paul Ripke, guter Kollege von dir, guter Kollege von mir. Sobald der irgendwo auftaucht, ist eh klar, kurze Hose, offene Schuhe und Rucksack auf dem Rücken und Influencer-Besteck dabei. Deswegen, ich weiß nicht, ob es einen Dresscode gab. Wenn ja, hat Paul ihn nach unten hin gerissen. So, dann habe ich in der Nacht vorher, lag ich im Bett und habe mir dann mal die Gästeliste angeschaut und auch nochmal die Infos zum Dinner, weil das war jetzt seit meiner Zusage so ein bisschen untergegangen, dass ich mir dann nochmal anschaue, was da wirklich so passiert. Und dann lag ich im Bett und habe mir diese Gästeliste angeschaut, habe da so einige, Miss Germany ist da, eine Influencerin, Foodie-Influencer. Und sagen wir mal so, ich war jetzt nicht davor, irgendwie Magen-Darm vorzutäuschen, aber ich habe schon nochmal sicherheitshalber so eine kleine Nachricht an Konstantin geschrieben und meinte, wollen wir da morgen wirklich hin? Konsti meinte, natürlich wollen wir da wirklich hin, du bist einfach nur faul, Passmann, pack deine Koffer und wir fahren nach Köln. Fahren wir da also hin und ja, also genau, wo fange ich an? Es war auf jeden Fall.
Ich finde, wir können hier schon aufhören, weil alleine, dass man dich so kurz sprachlos kriegt, das ist ja gar nicht möglich, dass du sagst, wo fange ich an?
Wir kamen in ein Zwei-Sterne-Restaurant, das da extra
was für diesen Abend... Was ja per se nicht schlecht ist.
Was ja erstmal besser als ein Stern, besser als gar kein Stern.
Besser als kein Stern, zwei Sterne ist doch schon mal was.
Und wir kamen da rein und die haben extra zugemacht, wo man auch sagen muss, ich glaube, wenn Michelin anfragt, ob man als Guide Michelin-Koch was macht, dann muss man ja sagen, weil man ist ja abhängig von dem mit den Sternen. Das heißt, es hat sich auch ein bisschen angefühlt wie so eine Zwangsheirat, ehrlich gesagt, weil welcher Koch hätte denn Nein sagen können zu Michelin möchte ein Dinner bei dir machen? Egal. Also, wir kommen da rein und tatsächlich das Erste, was einen empfängt, ist, es war eine kleine Frau, mit der habe ich mich später unterhalten, also eine zierliche Frau, in einem aufgeblasenen Michelin-Mann-Kostüm. Und es waren wirklich sehr viele Menschen da, viel mehr als ich erwartet habe. Es waren wahnsinnig viele Kameras da, wo ich auch gemerkt habe, ah, der Rest des Abends wird eine Herausforderung, sich immer so hinzustellen, dass man sich vielleicht gerade so hinter einem Reifen verstecken kann, dass man jetzt gerade nicht irgendwie Werbung also
man,
für Michelin macht.
Man hört raus, es war dir ein bisschen, du hast dich unwohl gefühlt?
Also, das ging noch. Es wurde später dann so ein bisschen schlimmer.
Ja.
Ich versuche solche Situationen dann aber zu kontern mit auf gar keinen Fall cool sein. Weil wenn viele Menschen mit Reichweite auf einem Haufen sind, gibt es so die Krankheit, dass alle besonders lässig und desinteressiert sein wollen. Und da versuche ich dann immer zu kontern mit Fröhlichkeit. Also ja. Bin ich erstmal zu diesem Michelin-Mann hin und habe ein Foto mit dem machen wollen, weil ich dachte, das ist doch witzig. Das ist ein witziges Foto. Also hat Konstantin von mir ein Foto gemacht mit dem Michelin-Mann. Hätte ich gewusst, was mir später danach blüht, hätte ich das nicht gemacht. Aber ich mache das Foto mit diesem Michelin-Mann und sehe so aus vier verschiedenen Ecken, ohne dass die irgendwie vorbereitet wurden auf diese Situation, wie so vier andere Hände mit Kameras hochgehen, weil sie denken, naja, die dumme Passmann hat sich jetzt neben das Michelin-Männchen gestellt und da wird jetzt mal schön abgeinstagrammt. Und das war der Moment, wo die Natter Thomas Schmidt aufmerksam wird auf mich. Weil der saß zu Hause. In seinen Worten hat er übrigens einen herrlichen Abend, hat er mir geschrieben, wo er White Lotus guckt und die Zeit seines Lebens hat und einfach mal ganz gemütlich zu Hause ist. In Wahrheit hat dieser Creep nichts anderes gemacht, als alle Instagram-Stories von allen Menschen anzuschauen, die bei diesem Dinner waren, um mich quasi minütlich darauf hinzuweisen, wie scheiße die Entscheidung war, dass ich da hingegangen bin. Ich hatte quasi einen Stalker für den Abend.
Und nee, du warst Opfer eines Schmidt-Storms.
Ich glaube... Hast du das Wort vorher schon gehabt, weil das ist eine ganz besondere Art von Psychodruck, die Thomas Schmidt da aufbaut, weil der ist ja eine Vaterfigur, weil er sehr alt ist. Thomas Schmidt ist ja sehr, sehr alt und ist eine Vaterfigur für mich. Das heißt, Enttäuschung funktioniert bei Vätern gut und er war enttäuscht. Hattest du schon mal so einen Schmidt-Storm, dass der dir quasi die ganze Zeit schreibt, wie peinlich das ist, was du machst gerade?
Ja und nein. Also bei uns ist das Verhältnis nicht so innig. Ich glaube, da legt er nicht so viel Wert drauf, mir dann den Abend zur Hölle zu machen, sondern er bereitet das dann auf und die besprechen das dann bei Baywatch Berlin.
Ich habe wirklich mit zitternden Knien die Folge danach gehört von Baywatch, weil ich dachte, hoffentlich erzählt Schmidt nichts über mich. Zwei Sachen sind noch passiert, die dann wirklich so ein bisschen absurd wurden, wo ich kurz davor war, Schmidt anzurufen und zu sagen, okay, ich glaube, du hattest recht, weil der Abend an sich, das war völlig in Ordnung. Michelin hat eingeladen, natürlich wollten die so ein bisschen was über Reifen erzählen, aber das Essen war super, der Wein war kostenlos, da kann man sich jetzt auch nicht beschweren, wenn man da hingeht.
Nein.
Dann allerdings hat dieser Koch, dieser Zwei-Sterne-Koch, der war dann fertig mit seinem Menü und dann wurde das ganze Publikum, die ganzen Gäste, wurden dann aus dem Gastraum runter in die Bar verfrachtet und dann hat der Schlagzeug gespielt. Weil der kann nämlich auch Schlagzeug spielen.
Ah, okay,
und das hatte so ein bisschen die Energie von...
Ist das so wie Moderatoren, die dann anfangen zu singen und sagen, ich mache jetzt noch ein Album? Oder hat das eine ähnliche Wirkung auf einen gehabt?
Es hat sich eher angefühlt wie der 12-jährige Daniel hat ein Schlagzeug zu Weihnachten bekommen und spielt jetzt mal allen was vor, was der so kann. Und der hat ein 10-minütiges Medley, das auch zusammengeschnitten war, gespielt. Es gab also auch keine Möglichkeit, elegant irgendwie zu gehen. Und der hat bei jedem Gang hat er schon was erzählt. Der wurde genug beklatscht, der wurde genug gesehen. Da muss man wirklich sagen, wenn du als Zwei-Sterne-Koch bei so einem Abend noch den Eindruck hast, jetzt muss ich mal stattfinden. Und dann 10 Minuten Leuten Instrument vorspielt. Dann sollte ich ganz dringend...
auch noch, muss man ja auch sagen. Kein Instrument, wo man sagt, das ist irgendwie vielleicht noch in der Lautstärke so, dass man sagt, ach Mensch, das war irgendwie ein schöner Abschluss. Das fand ich toll, dass der nochmal so quasi auf der Bratsche seine Gänge nochmal durchgespielt hat, sondern dann wahrscheinlich In the Air Tonight und weiß ich nicht was.
I'm unstoppable. Hat er auch noch Schlagzeug gespielt.
Gar
und dann wurde dieser Abend so seltsam, dass ich dann wirklich ganz schnell gegangen bin und leider auch ganz schnell gehen muss. Also Schlagzeug spielen, der Sternekoch, da war ich so, nee, das kann nur noch schlecht ausgehen. Ich gehe also ins Bett, wache am nächsten Morgen auf. Mein Gedanke ist, jetzt habe ich ja quasi das Schlimmste hinter mich gebracht. Jetzt habe ich ja Passis erstes Influencer-Dinner erfolgreich hinter mich gebracht. Ich gucke auf mein Handy. Die erste Nachricht, die ich bekommen habe, morgens, von Thomas Schmidt, die da lautet, guten Morgen, ich bin heute Morgen aufgewacht und musste daran denken, dass du gestern auf dem Influencer-Reifen-Dinner mit Paul Ripke, Materia und Caro Kauer warst, am 11. September, never forget. Und ich dachte, Ich dachte, damit sei das Thema durch. Und dass diese Natter dir jetzt auch nochmal schreibt, das ist einfach an Schlechtigkeit, Charakter, Unfestigkeit nicht zu überbieten. Und das Allerschlimmste daran, und dann bin ich auch fertig, ist für mich, dass der zu Hause saß, den ganzen Abend nichts anderes gemacht hat, als sich auf Instagram dieses Dinner anzuschauen und dann noch die Frechheit besitzt, mir zu sagen, was er für einen geilen, entspannten Abend mit White Lotus gucken hatte.
Ach, Thomas Schmidt, man muss ihn einfach lieb haben.
Muss man? Wirklich? Ist es so eine Regel bei euch bei Florida?
Nein.
Steht das im Vertrag?
Ich hab doch keine Wahl, Sophie. Ich kann doch jetzt nicht hier die Hand beißen, die mich füttert. Aber ich fühle jede Sekunde Schmerz, die du durchgemacht hast, sehr. Weil ich weiß, wie Kollege Schmidt sein kann, wenn er sich in was reinsteigt. Oder der ist dann wie so ein Bluthund, der beißt sich dann richtig fest und dann lässt er dich los. Und vor allen Dingen, wenn dann das Gegenüber sich auch noch so leicht, sag ich mal, angegriffen oder erwischt präsentiert, ne, von wegen so, ja, ich weiß, eigentlich hast du ja recht, aber es ist doch irgendwie auch eine, aber ja, du hast natürlich irgendwie, dann ist der gnadenlos. Ne? Holt er die Büchse der Pandora raus und schüttet sie immer wieder über einen, immer wieder und immer wieder. Da ist er halt einfach, da hat er einen Talent, würde ich sagen.
Der Punkt, den er natürlich hatte, da war, ist so ein bisschen die Influencer-Gier mit mir durchgegangen. Ich habe kostenloses Essen von einem Sternekoch gelesen und war, ich bin dabei. Habe ich vielleicht jetzt nicht bis zum Ende durchgedacht, war aber trotzdem eigentlich ein sehr lustiger Abend und man, so ein Abend ist ja auch immer, was man daraus macht. Er wäre lustiger gewesen, wenn ich nicht parallel harassed worden wäre von einem Medienmann im besten Alter auf Instagram. Liebe VeranstalterInnen Deutschlands, ich möchte gar nicht zu Sachen eingeladen werden. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam alle verschwören gegen den schlecht gelaunten Mann mit der Brille, also den nicht du, sondern den anderen. Und wenn Thomas Schmidt mal irgendwo zu einem Event zusagt, irgendwie Bestes Boot Berlins oder so eine Scheiße, und man weiß, der kommt, dann möchte ich bitte hinter seinem Rücken heimlich auch eingeladen werden. Und dann komme ich aber mit 4 Social-Media-Praktikanten, die pausenlos jeden Schritt, den dieser Mann auf diesem Event macht, filmen. Und dann wird daraus ein Reel, daraus wird ein Kinofilm, daraus wird ein Spin-off für ProSieben 20.15 Uhr, Samstag. Alles wird da draus.
Also eigentlich sprichst du gerade ein Angebot aus, zu sagen, laden Sie Thomas Schmidt ein, er wird niemals über das Event berichten, aber ich komme ebenfalls und werde über Thomas Schmidt auf diesem Event berichten.
Stimmt, genau. Wenn Sie eigentlich wollen, dass ich zu einem Event komme, laden Sie Thomas Schmidt ein. Und ich komme.
Sorgen Sie dafür, dass er kommt.
Wenn Thomas Schmidt kommt, komme ich auch. Das klingt wie ein sehr langweiliges Spin-off, ehrlich gesagt.
Aber vielleicht kriegen wir nochmal die Gelegenheit, ihn dazu zu sprechen. Vielleicht hat er irgendwann nochmal Zeit und läuft in eine Aufnahme von uns rein und erklärt uns in einem halben Jahr, was er sich dabei gedacht hat.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Bitte.
Wie oft im Monat denkst du an das Römische Reich?
Witzigerweise diese Woche einmal. Kein Witz. Weil ich mit irgendwem habe ich mich über Travertin unterhalten, über den Stein. Klar. Und dann kamen wir irgendwie auf das gute alte Rom und dass das ja einer der großen Stoffe war, mit denen da viele der Paläste ausgestattet, gebaut oder weiß ich nicht was wurde. Wie kommst du denn jetzt darauf? Das finde ich super bizarr. Ich glaube, ich habe das erste Mal in 5 Jahren mit irgendwem mich über das Römische Reich unterhalten und jetzt kommst du mit so einer Frage, nur weil ich mich die Woche mit jemandem über Travertin unterhalten habe. Oder hast du die Person gesprochen, mit der ich mich über Travertin unterhalten habe?
Ja, ich belausche dich mittlerweile 24/7. Es gibt einen sehr lustigen Social-Media-Trend, wo Frauen vermeintlich rausgefunden haben, dass die Männer in ihrem Leben absurd oft über das Römische Reich nachdenken. Und es gibt so Videos, wo Frauen ihre Männer fragen, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und ja, du bist jetzt in dieser Analogie mein Mann. Und die sagen so, jeden Tag, ich denke jeden Tag ans Römische Reich. Oder einmal die Woche, ich denke mindestens einmal die Woche ans Römische Reich. Warum? Naja, weil ich wissen möchte, ob ich überlebt hätte im Römischen Reich. Ich möchte wissen, ob ich auch sowas hätte bauen können. Ich möchte wissen, wie Aquädukte funktionieren, bla bla bla. Und ich das irgendwie natürlich völlig absurd finde, weil wie kann man ein ganzes Geschlecht so über einen Kamm scheren, dass man sagt, alle Männer denken viel öfter als Frauen ins Römische Reich. Aber es gab jetzt so viel anekdotische Evidenz im Internet dazu und so viele Männer, die zugegeben haben, ja, ich denke wirklich wahnsinnig oft über Römische Reich, dass ich von dir wissen wollte, ob es auch so ist. Und ich wollte von dir am liebsten auch eigentlich einer Erklärung, was können Männer wohl so faszinierend am Römischen Reich finden, weil ich glaube, ich seit der Mittelstufe nicht mehr ans Römische Reich gedacht habe.
Also jetzt schäme ich mich fast, weil ich wirklich die Woche mit irgendwem, da ging es um, es war eine Unterhaltung über Marmor.
Der bodenständige Kult-Podcast mit Joko Winterscheid.
Und wenn wir bodenständig sind, da geht es ja dann am Ende um Boden, es kommt ja alles aus. Nein, lassen wir das. Aber definitiv denke ich nicht ans Römische Reich und habe nur im Kontext von diesem Stein, der da halt viel verbaut wurde, irgendwie das Römische Reich mal wieder erwähnt. Da hab ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn du jetzt in der heutigen, also die einzige schnelle Lösung, die mir da einfällt, ist, dass man natürlich über Social Media eine große Wahrnehmung von Körperkult bekommt. Ja, Leute, die irgendwie durchtrainiert sich mit irgendwelchen Kettlebells mit 3 Übungen zum absoluten Adonis hingebaut haben. Das ist etwas, ich weiß nicht, ob es nur in meiner Timeline so zuhauf existiert oder in allen anderen auch. Aber da könnte ich mir jetzt einfach vorstellen, dass dieser Körperkult, der auch im Römischen Reich existent war, weil es ja alles, wenn man sich dann irgendwie alte Bilder oder Zeichnungen oder irgendwelche Statuen anschaut, war das ja immer geprägt von einem Körperbau, wie er heute nirgendwo mehr zu finden ist. Kann ich mir nur vorstellen, dass das irgendwie irgendwas bei irgendwem triggert. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich im Römischen Reich überlebt hätte, was ich im Römischen Reich gemacht hätte, was denn überhaupt im Römischen Reich passiert wäre, wenn ich da gewesen wäre und wo im Römischen Reich ich gelebt hätte. Weil man geht ja dann auch davon aus, dass wenn man sagt, hätte ich da überlebt, geht man ja davon wahrscheinlich aus, dass man in einem der großen Züge unter Julius Caesar in den Krieg gezogen ist. Aber es gab ja im Römischen Reich auch, sag ich mal, sehr ländliche Gegend, wo jemand einfach nur mit seinem Getier auf irgendeinem Hof gelebt hat und nichts anderes betrieben hat als Landwirtschaft. Also habe ich keinerlei Gedanken zu, habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass es ein Thema ist. Ich bin gespannt, wann mir das ein zweites Mal begegnen würde, wenn ich nicht durch dich immer wieder in so popkulturelle Phänomene, möchte ich es ja dann fast nennen, wenn du sagst, auf Social Media gibt es eine anekdotische Evidenz. Sehr gutes Wort, habe ich noch nie gehört, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Aber überfordert mich gerade, ehrlich gesagt, da eine klare Antwort drauf zu geben, weil es mir fast egal ist, was im Reich mit mir passiert wäre.
Da muss ich leider die klare Antwort für dich geben, dann bist du kein echter Mann, sagt Social Media.
Dann ist das wohl so, dann ciao, ja. Ist mir auch scheißegal.
Macht gar nichts mit dir, ne? Ist dir völlig egal.
Macht nichts mit mir. Da kommst du wirklich am falschen Ende meines Egos an. Das ist mir vollkommen wurscht. Da liege ich lieber auf dem Bett und gucke dem Baum zu, wie er sich im Wind weht.
Woran nuckelst du eigentlich die ganze Zeit gerade?
Wie nennt man das, eine leere Hülle von einem Kugelschreiber. Hier ist der Kugelschreiber dazu.
Machst du für jede Folge einen neuen Kugelschreiber auf?
Ja, der liegt hier. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und habe hier, guck mal, ich habe hier auch noch meine Autogrammkarte. Hier liegt auch noch die große Box von Provinz, einer meiner Lieblingsbands, Zorn und Liebe, liegt hier auch noch. Und ein Bildband über Island liegt hier noch.
Das ist gut zu wissen, dass wir immer so ganz tight eine Podcast-Folge aus uns rausgepresst bekommen und danach uns auch nichts mehr zu sagen haben.
Nee, und hier ist noch die Süddeutsche Langstrecke, aber von, was ist das, Anfang diesen Jahres? Nee, 22. Wo Habeck vorne drauf ist. Da liegt noch eine Jokolade. Hier ist noch ein Bild von meinem Kumpel Tim. Da ist ein Kugelschreiber.
Nee, schön.
Es sehen mich ja nicht alle Menschen die ganze Zeit. Die Menschen hören mich ja nur. Ich sitze hier auf meinem grünen Stuhl, trage ein hellblaues Jeanshemd. Vielleicht sollten wir das eingangs immer machen für die Menschen, die die Videos schon gesehen haben, dass man das so ein bisschen besser einordnen kann, dass man so ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, in welcher Situation wir uns befinden. Ich bin sehr gut drauf.
Meinst du, das kann man noch reinschneiden?
Vorne meinst du?
Ja.
Hallo Sophie, was hast du heute an?
Danke für die Frage. Ich habe heute ein schwarzes T-Shirt an und eine Jogginghose.
Ja.
Und ich sitze an meinem Esstisch und ich habe einen Strauß Blumen letzte Woche geschenkt bekommen und da habe ich das Wasser nicht so richtig ausgewechselt und ich habe den so ein bisschen vor sich hin modern lassen. Und jetzt riecht der so richtig aggressiv nach Pups. Und ich sitze jetzt in dieser Pupsfahne von dem Blumenstrauß und werde in dieser Pupsfahne den Podcast mit dir machen. Wo sitzt du? Wie geht's dir? Was hast du an?
Du, ich hab mir gerade so ein hellblaues Jeanshemd, was ein bisschen so vom Stoff her so ein bisschen härter ist. Das mag ich aber ganz gern, weil das dann irgendwie wie so eine Rüstung an mir sitzt. Und hab so eine ganz weite, legere Hose an, die aber aus Stoff ist. Nicht jetzt so Jogginghose, sondern so ein dünner Stoff, die aber sehr weit geschnitten ist. Die ist so beige, das Hemd ist hellblau. Ich sitze in meinem Büro und hab allerlei Dinge hier bei mir auf dem Schreibtisch rumliegen. Und freue mich jetzt auf die Aufnahme, die beginnt. Wollen wir loslegen?
Unbedingt. Lass uns anfangen mit der Podcast-Folge, die wir jetzt anfangen zu machen.
Finde ich gut.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
so,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Okay.
Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.